Also insofern Vermarktung und Marketing als die Summe der wichtigsten Themen, die man in einem Profifußballbereich braucht, um das Produkt oder unser Angebot erfolgreich zu vermarkten.
Natürlich Parameter bei uns im Geschäft, auf die kannst du keinen Einfluss nehmen, zumindest auf unseren Stühlen, die passieren meistens auf dem grünen Rasen. Aber wir können natürlich versuchen, uns im Geschäftsmodell so aufzustellen, dass wir uns davon, so gut es geht, weiter unabhängig machen und, sagen wir mal, damit vielleicht auch die Potenziale, die wir dann im Kerngeschäft haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute habe ich zwei Gesprächspartner aus dem Sport, nicht nur aus dem Sport, sondern aus dem Fußballbusiness direkt. Es treffen sich erste und zweite Fußball-Bundesliga hier heute in dem Podcast und das Ganze in einer Woche, in der ja das Fußballbusiness in Deutschland nochmal richtig auf den Kopf gestellt wird. Wir haben den Beginn der Fußball-Europameisterschaft und da passt es doch umso besser, dass wir halt auch uns mit dem Thema Fußball nochmal intensiv beschäftigen. Wen haben wir zu Gast? Wir sprechen heute mit Dirk Schlünz. Dirk ist ein alter Hase aus dem Fußballbusiness, den ich auch zu meiner Zeit hier in Hamburg schon sehr intensiv kennenlernen durfte, aber auch schon zu meiner Zeit bei Sport 5. Und er ist aktuell Geschäftsführer beim 1. FC Nürnberg in der Marketing GmbH und verantwortet dort dann die Eigenvermarktung oder den Weg in die Eigenvermarktung und wie der 1. FC Nürnberg das aufgebaut hat und gibt uns da Einblicke in diese aktuelle Struktur. Und ihm gegenüber habe ich das Vergnügen gehabt mit Arnfried Lemmle. Und auch Arnfried kenne ich schon sehr, sehr lange. Und der Arnfried nach verschiedenen Stationen jetzt die Rolle bei Eintracht Frankfurt, ist Bereichsleiter Sales und Marketing und unter anderem auch Prokurist von Eintracht Frankfurt Fußball AG und hat in dem Zusammenhang ebenfalls das Thema Eigenvermarktung mit vorangetrieben, hat das in die Umsetzung gebracht und lässt da einmal ein paar Zahlen, ein paar Daten, ein paar Größenordnungen mit uns, die er mit uns teilt. Und beide zusammen sind also für ihre Art absolute Experten in dem Vermarktungsbereich, haben ihre Herausforderungen logischerweise, haben aber auch teilen mit uns ihre Erfolge. Ja, diese ganze Aufnahme ist jetzt doch etwas länger geworden. Das kann passieren, wenn drei Menschen mit ähnlichem Hintergrund und vor allen Dingen mit der Leidenschaft für Sportbusiness über genau dasselbe Thema sprechen. Und deshalb haben wir daraus eine Doppelfolge gemacht. Das heißt, die 90 Minuten, die das ganze Interview gedauert hat, die haben wir einmal gesplittet. Ihr hört heute den ersten Teil dieser Aufnahme und da geht es insbesondere dann auch darum, wie die Struktur da bei den jeweiligen Clubs jetzt aufgestellt ist, welche Entwicklung die Vereine da genommen haben, welche Erfolge, wie die Umsätze und dann auch die Zahlen dahinter so aufgestellt sind und natürlich auch, was jeweils der Werdegang der beiden eigentlich mit sich gebracht hat. Und wir schalten dann nächste Woche in den zweiten Teil und tauchen dann tiefer ein in die Herausforderungen der Eigenvermarktung, in das Besondere, in die Konstellationen und aber auch in die vielen, vielen Themen, die das mit sich führt. Dazu dann aber nächste Woche mehr. Hört heute gerne mal rein in den ersten Teil mit Dirk und Arnfried. Ich wünsche euch viel Spaß und habt einen wunderbaren Start in die Europameisterschaft. Bis dahin. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit zwei Köpfen. Ja, wie soll es anders sein zu dieser Zeit, zu dieser Jahreszeit, wo uns ein großes Event in Deutschland bevorsteht. Natürlich zwei Köpfen aus dem Sport, aus dem Fußballbusiness. Ich freue mich sehr, Weggefährten heute hier im Podcast von Devon Sport zu haben, mit denen ich eine ganze Menge Zeit schon teilen durfte, ganze Menge Themen schon besprechen und anreißen durfte und heute dann hier im Rahmen vom Podcast. Auf der einen Seite begrüße ich ganz herzlich den Geschäftsführer vom 1. FC Nürnberg Marketing GmbH. Herzlich willkommen, Dirk Schlünz. Moin, Dirk.
Hallo, grüß dich.
Moin nach Nürnberg. Und dir gegenüber sozusagen, lieber Dirk, gehen wir ein bisschen weiter nördlich nach Frankfurt. Bereichsleiter Sales und Marketing, in der Rolle auch Prokurist bei der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Moin, Arnfried Lemmle, ich grüße dich.
Hallo zusammen.
Moin. Ja, das Anfangsintro, was wir hier vor der Aufnahme schon hatten, wirkt schon sehr vertrauensvoll. Ihr kennt euch logischerweise, auch ihr habt diverse Begegnungen schon gehabt. Wir wollen aber einmal euch noch mal kurz vorstellen, beziehungsweise ich würde euch bitten, euch einmal selber vorzustellen, dass wir einmal wissen, mit wem haben wir es zu tun. Was war euer bisheriger Weg? Was habt ihr auf den Stationen zuvor bis dahin gemacht? Dirk, vielleicht magst du anfangen. Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt gerade machst? Und ja, wer bist du eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich selber manchmal auch. Spaß beiseite. Seit jetzt 2,5 Jahren beim 1. FC Nürnberg an Bord gekommen, im Rahmen der Entscheidung, in die Eigenvermarktung zu gehen. Der Club war ja einer der Vereine, die relativ früh damals in die Gesamtvermarktung gegangen sind. Ich glaube, insgesamt 24 Jahre unter Sportwahlvermarktung. Und dann gab es irgendwann die Entscheidung, sozusagen das in die eigenen Hände zu nehmen. Und dafür bin ich an Bord gekommen. Und vor gutem halben Jahr haben wir daraus dann eine partielle Ausgliederung gemacht in eine Marketing GmbH. Davor die Station war FC St. Pauli, der 2018 eine gleiche Entscheidung getroffen hat, nach 10 Jahren wieder in die Eigenvermarktung zu gehen. Ich habe dort die Vermarktung aufgebaut und Personal rekrutiert etc., den Grundstein gelegt. Davor 11 Jahre im Ausland in Tel Aviv, zuerst als Geschäftsführer für Sport 5, den israelischen Fußball vermarktet, die Liga und die Nationalmannschaft, im Prinzip so eine Äquivalent zur DFL in Israel gemacht, die Medienrechte, die nationalen Medienrechte der Liga vermarktet, der Nationalmannschaft, aber eben auch das Sponsoring für die Nationalmannschaft, und habe mich dann nach 6 Jahren dort selbstständig gemacht, lokale Teams vermarktet, Maccabi Tel Aviv, aber auch in der Bundesliga aktiv gewesen, viel mit Startups gearbeitet, im Sportstech-Bereich und bisschen mit Medienrechten selber gehandelt. Ja, und davor auch Sport 5 in verschiedenen Stationen. Damals, die erste Station war Nürnberg 2000, dann ging es nach Hamburg, dann ging es nach Berlin. Die längste Zeit war ich Key Account Manager für ein Projekt, was wir betreut haben, Siemens Mobile, die damals relativ viele Vereine in Europa gesponsert haben. Das bekannteste vielleicht Real Madrid damals, die Galacticos. Das war so damals der Einstieg.
Das sagst du so alles so nebenbei, als wenn das nichts Besonderes wäre. Also Station St. Pauli, Sport 5, Israel. Das eint uns ja zumindest, dass wir uns im Rahmen von, dass wir uns bei Sport 5 kennengelernt haben.
Genau.
Und wenn du dich vielleicht erinnerst, wir hatten eine gemeinsame Reise.
Sehr gut, erinnere ich mich.
Und weißt du, manch einer denkt sich, ja, ist ein reiches Land und dass sie sich das alles leisten können, ist klar. Aber als wir da waren, da war das noch, sah das noch ganz anders aus. Ich rede jetzt von, wir waren zusammen nämlich in Katar, bei Katar Airways.
Genau, richtig, ja. In einem schummrigen Tageshotel. Aber echt, die Zeit bis zum Meeting verbracht. Ich erinnere mich sehr gut, ja.
Ja, unfassbar. Und haben wir uns kennengelernt und dann auch schätzen gelernt, deine Station ja auch logischerweise hier bei St. Pauli habe ich ein Stückchen mitbegleitet oder zumindest beobachtet. Wir haben den einen oder anderen Lunchtermin gemeinsam gehabt. Ja. Und da ist ja das Thema Eigenvermarktung für dich auch schon, ja, hat eine zentrale Rolle gespielt, weil der Verein damals das umgestellt hat, jetzt Nürnberg, die das umgestellt haben und dich geholt haben da als Experten. Kann man sagen, dass du vom Vermarkter hin zum Eigenvermarktungsexperten geworden bist?
Ich hoffe. Also in der Tat ist das jetzt sozusagen mit der Kenntnis von der anderen Seite sozusagen und jetzt innerhalb von Deutschland sozusagen das zweite Mal eine Eigenvermarktung aufzugleisen, dann spätestens im zweiten Fall ja auch eine Situation, wo du dann ein Learning hast, ne? Und wo man Dinge, die man beim ersten Mal gemacht hat und dann auch Learning by Doing zum Teil auch erfahren hat, die man eben jetzt anwenden kann. Also wenn du darauf abstellst, dass man Gelerntes dann sozusagen anwendet, dann könnte man von Experte sprechen, ja.
Deswegen sitzt du ja auch hier in diesem Podcast, weil wir genau darüber sprechen wollen und uns natürlich die Experten hier hinholen. Wir gucken uns gleich nochmal an, wie eure Abteilung und der Verein da insbesondere aufgestellt und dann auch die Struktur rund um die Eigenvermarktung da sich entwickelt hat. Lass uns einmal rüberschalten nach Frankfurt. Anfried, auch wir haben die ein oder andere Begegnung schon im beruflichen Kontext gehabt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du aber keine Sport5-Vergangenheit. Welche Vergangenheit du hast und welche Stationen du begleitet hast, das lass uns doch mal bitte einmal teilhaben. Lass uns mal einmal hören, wer du eigentlich bist und wie du hingekommen bist.
Ja, also in der Gemeinsamkeit kann ich mit einem schummrigen Tageshotel in Katar leider nicht aufwarten und auch nicht mit gemeinsamen Sport5-Stories. Ich habe auch nicht ganz die vielfältige Vita, wie sie der Dirk gerade schön beschrieben hat. Ich sage manchmal mit einem gewissen Augenzwinkern immer, ich bin ein Kind der Bundesliga. Warum sage ich das? Weil ich mehr oder weniger direkt weg von der Hochschule irgendwie ein Jahr, bevor ich mein Diplom gemacht habe, schon mehr oder weniger mir Tage und Nächte bei der TSG Hoffenheim um die Ohren geschlagen habe. Ich durfte damals ganz am Anfang als Praktikanten Einstieg finden, 2008, das waren noch Zweitliga-Zeiten. Bin dann direkt mehr oder weniger, wie gesagt, von der Hochschule dort dann in ein Anstellungsverhältnis gegangen und habe da eigentlich so die unmittelbare Konfrontation mit dem Thema Eigenvermarktung gehabt, weil so wurde Hoffenheim quasi vom Scratch weg auch entwickelt. Da hat man natürlich die gewisse Besonderheit gehabt, dass man die Dinge quasi auch initial auf der Landkarte entwickeln konnte, was Prozesse, Strukturen, Strategien, Überlegungen angeht. Und da waren auch mit Jochen Rothaus, Adams Ruschi Leute am Werk, die vom VfB Stuttgart damals gekommen sind, die, sagen wir mal, auch stark in dem Thema Eigenvermarktung sozialisiert waren. Genau, und so durfte ich als junger Kerl da meine ersten Gehversuche machen, einen Stadionbau mitbegleiten, einen Trainingszentrumsbau mitbegleiten und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwann nach 10 Jahren TSG Hoffenheim eigentlich alle Abteilungen verantworten durfte, die dann irgendwo mit Wertschöpfung zu tun haben, sowohl im B2B-Kontext, aber auch im B2C-Kontext, weil beispielsweise das Thema Merchandising da auch noch bei mir lag. Genau, und dann, ähnlich wie es der Dirk beschrieben hat, kam bei mir der Ruf aus Frankfurt, der sich erstmal sehr, sehr interessant angehört hat, weil die Job Description und das Profil war ein Club von der Dimensionierung wie Eintracht Frankfurt mit dem Standort und sagen wir mal mit dem Zuschnitt auch strategisch aus der Fremd- in die Eigenvermarktung zu führen und das quasi A, personell zu verantworten, aber gleichzeitig auch inhaltlich und strategisch zu begleiten. Und für diesen sehr, sehr spannenden Schritt habe ich mich dann entschieden. Jetzt bin ich mittlerweile 6 Jahre in Frankfurt. Die sind vergangen wie im Flug. Natürlich habe ich auch auf eine gewisse Art und Weise Glück gehabt. Bei der TSG Hoffenheim durfte ich mich mit der ersten Champions League-Teilnahme verabschieden. Und wer die letzten Jahre bei Eintracht Frankfurt verfolgt hat, der hat auch erlebt, dass es jetzt sportlich nicht ganz unerfolgreich war. Also ich habe auch relativ viel Glück gehabt, was, sagen wir mal, das Momentum der jeweiligen Clubs dann auch angeht. Und für uns war das, sagen wir mal, natürlich auch ein gutes Fahrwasser und ein guter Rückenwind, ganz, ganz viele Themen im Kontext der Eigenvermarktung zu entwickeln, nach vorne zu treiben, um dann, sagen wir mal, auch in der strategischen Unternehmensentwicklung nächste Schritte zu machen. Und du hast ja auch so ein Stück weit gesagt, eigene Vorstellung neben der Funktion als Bereichsleiter. Darf ich auch noch 2 Tochtergesellschaften von uns vorstellen mit jeweils einem anderen Geschäftsführer zusammen, die sich beide auch um Vermarktungsthemen kümmern, nämlich die eine um Eventthemen und die andere um Medienproduktionsdinge. Und da können wir vielleicht später dann auch nochmal ein Wort drauf verwenden, weil das für uns natürlich auch ein Thema ist, was ganz, ganz eng an vermarkterische Fragestellungen gekoppelt ist.
Das hatten wir auch im Vorgespräch schon angerissen, dass es da noch ein paar Töchter gibt, die ihr konstruiert, gebaut und entwickelt habt. Und da sollten wir gleich mal drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, gibt es denn eigentlich eine sportliche Historie bei dir, Anfried? Also warst du selber Fußballer oder wie kommt da so eine Entscheidung zustande? Ich möchte gerne im Sportbusiness und fangen mal bei TSG Hoffenheim an, die irgendwie keiner auf dem Schirm hat und auf einmal durchstartet. Also wo kommt deine Leidenschaft daher?
Ja, was ich wahrscheinlich in so einem Podcast-Format nicht unbedingt verbergen kann, ist der Zungenschlag. Da ist ein bisschen was Schwäbisches dabei, an der Grenze quasi zu Baden. Und sagen wir mal, meine Homebase, die war 30, 35 Minuten entfernt von Hoffenheim-Sintheim. Und wenn du dann, sagen wir mal, ein junger Mensch bist, der sportbegeistert ist und leider muss ich da konstatieren, ich kann alles ganz ordentlich, aber nicht richtig gut im Sportsegment. Also ich bin eher so, sagen wir mal, von der Fraktion Allrounder, aber immer natürlich total sportbegeistert. War es für mich naheliegend, dass wenn ich, sagen wir mal, einen beruflichen Weg in die Richtung einschlage und natürlich schon passionierter Fußballspieler, aber eher im Amateurbereich, wenn es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, bei einem Bundesliga-Verein oder damaligen Zweitliga-Verein, sagen wir mal, mit der Storyline auch irgendwo einzusteigen, dann war es relativ naheliegend, dass ich irgendwie da mal hingefahren bin und geklingelt habe und nach Möglichkeiten gefragt habe, wie man sich da vielleicht auch einbringen kann. Also das ist so eine Mischung aus Sportbegeisterung, aber dann auch, sagen wir mal, der regionalen Opportunität und der Entstehungsgeschichte der TSG Hoffenheim geschuldet, wenn man es vielleicht zusammenfassen will.
Das mit dem Zungenschlag hast du selbst erwähnt, das ist gut, dann sparen wir uns da die Frage.
Ja, es wird mir schwer, im Podcast einen Untertitel zu machen. Also von daher hoffe ich, dass es ganz gut geht.
Wir kriegen das schon raus. Aber sag mal, Dirk, das hessische Naturell, also das, wo jetzt Arnfried gelandet ist, ist dir jetzt auch nicht ganz unbekannt, oder? Wenn ich das richtig recherchiert habe, sind deine Wurzeln doch auch irgendwie da rund um, zumindest in Hessen, richtig?
Ja, ich komme ja aus der Hauptstadt von Hessen, aus Darmstadt. Also aus der wahren Fußballhauptstadt Hessens. In der Tat, da aufgewachsen und dann mit 17 ging es dann das erste Mal nach Hamburg. Mittlerweile bin ich ja in meinem Leben 6 Mal nach Hamburg gezogen. Also
verstehe nicht, wie du hier immer wieder wegziehen kannst.
Vom Geiste würde ich mich als Hamburger bezeichnen, aber tatsächlich aufgewachsen in Hessen, ja.
Also Stefan, da du im Vorgespräch gesagt hast, dass es ruhig auch mal kontrovers in der Runde zugehen darf, würde ich jetzt direkt bei dem Thema fußballerische Hauptstadt in Hessen gern einhaken und intervenieren wollen. Nein, Spaß beiseite.
Aber ich habe ja große Sympathien für die Eintracht. Tatsächlich war das ja mein erster Stadionbesuch, ne? Also da, wo Papa dich zum ersten Mal mit hinnimmt, hat ja eine gewisse Relevanz. Weiter will ich das Thema gar nicht ausführen. Und das war damals im damaligen noch, man verzeihe es mir, Waldstadion.
Ja, sag mal, das war jetzt so das Fanherz, wo dein Vater dich hingenommen hat, aber gibt es bei dir eine fußballerische oder eine andere sportliche Karriere aktiver Art?
Ich war tatsächlich völlig, völlig erfolglos im Jugendfußball unterwegs. Also ich habe es dann, ich glaube, in der D- oder C-Jugend dann auch irgendwann aufgegeben und bin dann zum Basketball gewechselt und habe da dann gespielt. Das war dann so Oberliga. Also das ist so da, wo man, ne, gerade auslaufen kann mit Ball oder schon geht, aber weit fern von jedem Profi-Basketball oder so. Auch als Trainer so bis dritte, vierte Liga ging das dann. Und habe damals auch mit großem Engagement eine Basketballabteilung in Hamburg beim ETV mit aufgebaut, die jetzt vor kurzem aber immerhin dann auch in der zweiten Liga gespielt haben. Also das hat dann, die Saat ist so ein bisschen aufgegangen damals, was wir ganz hands-on angefangen haben mit Jugendbasketball und so weiter.
Also eine Menge Sporterfahrung, Sportkompetenz, aber vor allen Dingen eine Menge Sport-Business-Kompetenz hier heute. Das freut mich sehr und das macht auch Spaß, dass ihr so ein bisschen die Aufforderung, dass das hier kontrovers sein darf oder aber nicht unbedingt muss, dann aufgegriffen habt. Lass uns doch mal kurz den Check machen, in welchem Umfeld ihr tätig seid. Dirk, ich hatte das gerade gesagt, Geschäftsführer 1. FC Nürnberg Marketing GmbH. Das ist ja schon mal ein Indikator dafür, wie das strukturiert ist bei euch. Kannst du einmal ein bisschen was dazu sagen, wie die GmbH da aufgestellt ist, wie die Größenordnung da ist, mit wie vielen Mitarbeitern und vor allen Dingen auch für das Thema Vermarktung, wie viele Mitarbeiter da so aktiv sind. Also einmal so einen kurzen Check für eure GmbH, über eure GmbH einmal abbilden.
Also die GmbH ist, wie ich eingangs schon sagte, vor einem halben Jahr gegründet worden. Wir sind immer noch in dem Prozess sozusagen, die internen Prozesse dafür zu etablieren. Stichpunkte sind da Mitarbeiterüberführungen etc. Die finanzformalistischen Abläufe zwischen dem e.V., ne, 1. FC Nürnberg e.V. und der Marketing GmbH, das ist momentan sozusagen in der Umsetzung. De facto sind wir so pendeln zwischen 17, 18, 19 Kolleginnen und Kollegen und sind erstmal zuständig für die Themen Partnerschaften und VIP-Hospitality. Es ist natürlich und naturgegebenermaßen in einem Verein wie dem 1. FC Nürnberg, der jetzt auch noch eine überschaubare Größe hat, dann auch so, dass es keine klaren Stellenprofile und Rollenverteilungen gibt, sondern dass in so einer Organisation natürlich jeder aufgefordert ist und angehalten ist, überall zu überlegen, wo man Dinge verbessern kann. Ne? Und was jetzt die reine Vermarktung angeht, haben wir eher eine klassische Aufstellung, die es auch bei anderen Vereinen gibt. Da gibt es dann den Kreativbereich, Pre-Sales-Bereich, dann gibt es den eigentlichen Vertriebsbereich und dann gibt es den Partnerschaftsmanagement, das Key Accounting, ne, die Kundenbetreuung. So. Es gibt aber natürlich immer auch, wenn man das Thema Vermarktung entwickelt, und das ist ja so ein bisschen die Aufgabenstellung beim Verein wie dem Club, dass es da also jetzt nicht nur darum geht, die Vermarktung als Vertrieb zu begreifen. Das ist sicherlich eine der Kerndisziplinen, letztendlich die Produkte auch zu vertreiben. Aber Vermarktung per se bedeutet natürlich übergreifend ein Produkt zu entwickeln, attraktiv und begehrenswert am Markt zu machen und auch interne Prozesse zu etablieren, die natürlich dann zu Wachstum führen. Also dann reden wir über das Thema Daten, ne, die aus verschiedenen Bereichen im Verein kommen können, die eine Relevanz dann für die Vermarktung haben. Wir reden über das Thema Marke, Markenauftritt. Das sind alles Bereiche, die letztendlich ein Vermarktungsergebnis beeinflussen. Ich zähle hier bewusst den Sport nicht auf, weil sich das jedem Einflussbereich sozusagen entzieht, ne? Also es ist einfach nicht in unseren Händen sozusagen im Vermarktungsbereich darauf Einfluss zu nehmen, wie erfolgreich wir spielen. Und das ist deswegen auch nie irgendwie ein Argument, ob wir jetzt wenn es positiv oder eher positiv abschneiden oder eine schlechtere Saison haben, natürlich beeinflusst das das Ergebnis, ist aber nichts, mit dem ich mich beschäftige, weil ich es schlicht nicht beeinflussen kann. Ich beschäftige mich mit eben nur mit den Themen, die ich beeinflussen kann. Und das ist natürlich vordergründig, ist das der Vertrieb. Das sind aber auch übergreifende Themen, wie gerade eben schon genannt, ganz wichtig für zukünftiges Wachstum, Digitalisierung und die Aggregation von Kundendaten. Und vielleicht nicht weniger wichtig, aber in der Priorität doch eins dahinter, ist es dann das Thema Marke. Wie werden wir wahrgenommen? Für was stehen wir? Wie ist unser Auftritt? Wie sind unsere verschiedenen Touchpoints? Also insofern Marketing beziehungsweise Vermarktung und Marketing als die Summe der wichtigsten Themen, die man in einem Profifußballbereich braucht, um das Produkt oder unser Angebot erfolgreich zu vermarkten.
Da sind schon eine ganze Menge Themen drin, die als Überschriften für unsere nächsten 4 Stunden hier im Podcast durchaus dienen können. Aber ich versuche das mal der Reihe nach abzuarbeiten. Kannst du noch irgendwas zur Personenzahl, zur Größenordnung sagen? Wie viel seid ihr in dem gesamten Konstrukt Nürnberg? Wie viel seid ihr da im Bereich Vermarktung B2B? Wie viele Mitarbeiter?
Also Vermarktung sagte ich, je nachdem, was man jetzt mitzählt, ne, mit Auszubildenden und Teilzeitkräften, aber ich würde jetzt sagen, wir sind so bei 17 bis 18 im Schnitt. Für die Bereiche, die ich jetzt genannt habe, der Kreativbereich, der eigentliche Vertriebsbereich und dann sozusagen auch das Bestandskundenmanagement, um das mal so zu beschreiben. Es gibt immer Überlappungen, dass man im Kreativbereich auch Dinge macht, die jetzt nicht unmittelbar für die Vermarktung zu tun haben, genauso wie im Vertrieb, genauso wie beim Thema Events, da gibt es diese trennscharfen Abgrenzungen nicht, die es wahrscheinlich bei größeren Vereinen gibt. Gesamtkonstrukt, wie viele Mitarbeiter wir haben, wenn ich die Zahl jetzt nicht völlig falsch in Erinnerung habe, sind das, glaube ich, 120.
Und wahrscheinlich auch öffentlich nachlesbar. Die DFL veröffentlicht ja dann gerne auch ein paar Daten darüber, aber da kannst du einmal teilen, der Gesamtetat des Vereins und das, was du im Bereich Vermarktung, also B2B, Hospitality und Partnership, daraus erwirtschaftest. Ist das teilbar?
Also wir sind beim Umsatz immer um die 50 Millionen. Das ist natürlich jetzt auch in der Vergangenheit durch die Pandemie hat das eine gewisse Volatilität bekommen, mal mehr, mal weniger. Im Vermarktungsbereich will ich jetzt die Zahlen gar nicht auflegen. Die sind im üblichen Rahmen. Wir sind von den Vereinen, die im oberen Cluster in der zweiten Liga sind, sind wir noch nicht ganz oben. Wir haben natürlich auch bestimmte Voraussetzungen. Wir haben ein relativ altes Stadion. Das ist, glaube ich, bekannt. Wir hatten letzte Saison, glaube ich, die zweitniedrigste VIP-Kapazität im deutschen Profifußball von allen ersten Zweitligisten. Das heißt, wir haben 1100 VIP-Plätze. Das ist marginal im Vergleich zu vielen, vielen anderen Vereinen. Anfried wird wahrscheinlich da müde lächeln bei den Zahlen und dem Raumangebot. Aber das ist eben eine Frage der baulichen Struktur, wo wir momentan nicht mehr haben. Es ist auch nicht unser eigenes Stadion. Das heißt, jegliche Veränderungen, die wir machen, müssen so modular sein und so flexibel, dass sie wirklich mit Ende des Spieltags wieder verschwinden und zusammengeräumt sind. Also unsere unsere Manövrierfähigkeit, um da sozusagen auch Innovationen zu haben oder uns auszudehnen, die sind da beschränkt.
So müde hat der Arndt gar nicht gelächelt, denn dem stelle ich jetzt sehr ähnliche Fragen und da hat sich jetzt wahrscheinlich auch vorbereitet, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, aber als AG wird ja auch viel bekannt sein. Arndt, lass uns mal kurz teilhaben, Eintracht Frankfurt, du hast es vorhin gesagt, Momentum erwischt, Glück gehabt, vielleicht auch ein Stückchen sportlicher Erfolg. Da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Magst du uns mal so aktuell in die Zahlen mit reinnehmen?
Also wenn man es vielleicht erstmal von der Mitarbeiterseite aufrollt, um da so ein bisschen die Parallelität zu Dirk zu wahren. Als ich angefangen habe 2019, waren hier 15 roundabout festangestellte Mitarbeiter. Wir sind jetzt bei 40. Dazu kommen dann noch Praktikanten, Werkstudenten etc. Aber diese 40 sind quasi die, die tagtäglich den Laden quasi dauerhaft am Laufen halten. Ich hatte es gesagt, für uns war natürlich oder für mich auch dann in Person die große Chance, das ganze Thema so ein bisschen neu aufzureißen. Und dem haben wir uns, sagen wir mal, auch sehr strukturiert und analytisch gewidmet. Also wir sind sehr, sehr tief rein. Was ist unsere Strukturplanung? Was ist unsere Prozessplanung? Welche Personalbedarfe haben wir und so weiter und so fort? Haben uns da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt, haben auch mal rechts und links geguckt, haben natürlich auch die Leute, die schon länger im Business sind, hier ihre Erfahrungen einbringen lassen und sind jetzt letzten Endes zu einem Modell gekommen, das, sagen wir mal, ähnlich natürlich auch dem ist, das wir gerade gehört haben, weil wir können ja auch und macht auch keinen Sinn, da die Welt komplett neu zu erfinden. Wir haben es vielleicht nochmal so ein bisschen ausdifferenzierter gestaltet. Also wir haben aktuell 6 Abteilungen, die im Bereich Sales und Marketing aufgehangen sind, startet quasi für uns auch so entlang der Wertschöpfungskette ganz vorne mit dem Pre-Sales, mit der Pre-Sales-Abteilung, die eben das ganze Thema Konzeption, Kreation, aber auch Research, Produktkonfiguration etc. pp. Machen, alles, was vertriebsvorbereitend zu tun ist. Dann haben wir die klassische Sales Unit, die mit all unserem Inventar draußen ist, sowohl, sagen wir mal, eher was die Strukturvertriebsthemen wie Hospitality, aber auch dann die komplexeren Partnerschaftsmodelle angeht. Dahinter haben wir ein bisschen im Unterschied zu dem, was Dirk erzählt hat, eine sogenannte After-Sales-Abteilung bei uns. Das ist nicht gleich Kundenbetreuung, sondern das ist für uns eine Unit, die eigentlich, sagen wir mal, so ein bisschen in Richtung Marketing Services geht. Da sind alle Produktionen, da sind alle Werbemittel, da ist das ganze Thema Vertragswesen, Portfolio Management, Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung und so weiter. Also da wird quasi viel von den Admin-Prozessen, die irgendwo dahinter liegen, abgewickelt, um dann der nächsten Abteilung, wir nennen sie Partner Implementation, nämlich da, wo das Key Accounting stattfindet am Kunden, möglichst viel Rücken frei zu halten von administrativen Prozessen, dass du wirklich, sagen wir mal, sehr fokussiert auf dem Kundendialog und den Kundenbedürfnissen arbeiten kannst und auf Aktivierungsthemen. Fünfte Abteilung, klassisch Hospitality, wo wir unsere Logen und Business Suite Kunden entsprechend betreuen. Wir haben kapazitär, um das vielleicht zwischenzuschieben, aktuell 3.300 Plätze, davon sind knapp 1.000 im Kontext der Logen, also die verteilen sich auf 60 Logen und der Rest sind Business Seats. Aber wir bauen aktuell oder haben aktuell weitere Businessbereiche gebaut und eine wird dann auch noch fertiggestellt nach der Europameisterschaft 2025 dann erst quasi. Und mit den drei Bereichen kriegen wir nochmal eine Kapazitätsausweitung um weitere 1.000 Plätze. Dann sind wir knapp roundabout bei 4,3 in der Gesamtkapazität. Ist für uns aber auch ein sehr, sehr tragfähiges Geschäftsmodell. Wir haben aktuell eine Warteliste von knapp 5.000 Unternehmen für Hospitality-Leistungen. Also es ist für uns ein absolutes Nachfrageprodukt. Wir haben die letzten 3 Jahre ein Zelt quasi eröffnet bei uns vom Businessbereich mit nochmal 600 Personen, ein VIP-Zelt, wo wir uns, sagen wir mal, einen weiteren Stock an Partnern entsprechend aufgebaut haben, die wir dann perspektivisch auch auf diese neuen Bereiche umziehen wollen und haben da eine sehr gute Auslastung. Und die letzte Abteilung, die ist so ein bisschen das jüngste Baby, die haben wir genannt, Analytics und strategische Projekte. Die ist relativ klein und schlagkräftig mit 2 Leuten, aber da geht es für uns darum, alle Dinge, die sich irgendwie rund um Zahlen und Analysen legen, irgendwie zu zentralisieren. Da kann man sagen, die Jungs schlafen mit Excel ein und wachen mit YouGov auf quasi. Da wird für uns jeder Business Case durchgeschoben. Da werden für uns Media-Analysen durchgeschoben. Wir machen mittlerweile unsere eigenen Marktforschungsstudien. Wir haben mittlerweile 5 verschiedene Befragungstypen aufgesetzt, mit denen wir Daten erheben, um A, sagen wir mal, in unseren eigenen Geschäftstätigkeiten da wirklich erkenntnisbasiert zu arbeiten, aber letzten Endes natürlich auch eine ganz andere Datentiefe und Qualität in die Themen wie Partnerschaften und Vermarktung einzubringen. Und das ist, sagen wir mal, so ein bisschen der Bereich, der sich klassisch auffächert, dann uns bei uns im Sales und Marketing und wie gesagt so ein Stück weit an der Wertschöpfungskette auch entlang legt.
Dass du die Umsatzfrage auch noch nicht ganz eigenständig beantwortet, darf ich die nochmal stellen?
Also die Umsatzfrage beantworte ich gerne, weil wir jetzt, glaube ich, mit der laufenden Saison das dritte Mal die 300 Millionen Umsatzmarke knacken werden und in der Saison sogar deutlich knacken werden. Und damit sind wir, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal dann auch unter den Top 20 Clubs im Europavergleich nach Deloitte-Studie, also bei den Top 20 umsatzstärksten Clubs. Das ist natürlich für uns schon auch sehr besonders, weil wir das, sagen wir mal, auch durch organisches Wachstum und aus einer Kraft von innen heraus quasi erarbeitet und erzielt haben. Und da sind wir schon entsprechend stolz drauf. Ich werde jetzt auch nicht quasi auf die Nachkommastelle unsere Vermarktungserlöse mitgeben können, aber man kann schon sagen, dass die eine bedeutende Säule da drin sind und sich schon ja, irgendwo zwar, sagen wir mal, zwischen einem Viertel und einem Drittel der Gesamtwertschöpfung bewegen.
Was ja denn im Profifußball auch nicht ganz außergewöhnlich ist, dass wir so ungefähr über ein Drittel sprechen wahrscheinlich. Aber ich will auch auf das Detail, jetzt auf die Kommastelle gar nicht so so konkret eingehen. Du hattest einen spannenden Punkt nochmal erwähnt vorhin. Das ist die Erweiterung, die strategische Erweiterung von Geschäftsfeldern und da insbesondere die Gründung auch von weiteren Töchtern, von weiteren GmbHs im Rahmen des Eintracht Frankfurt-Umfelds. Da habe ich jetzt, wenn man dich auf deinem LinkedIn-Profil besucht, dann sieht man da auch die verschiedensten Titel. Magst du selber einmal kurz erklären, welche Töchter das sind, was das nochmal aus diesen Geschäftsfeldern heraus, was da entstanden ist?
Kann ich gern. Ich würde es aber vielleicht einmal strategisch noch eine Ebene tiefer legen. Sagen wir mal, wenn man auf den Zuschnitt eines Clubs wie Eintracht Frankfurt schaut und da, Dirk, sind wir ja ein Stück weit auch ähnlich, weil es ein Traditionsverein ist, weil er, sagen wir mal, eine gewisse Anzahl an Menschen bewegt und für sich begeistern kann. Aber, und das muss man auch sagen, wenn man es mal ein bisschen flapsig formulieren will, kein Sugar Daddy im Rücken hat, der, sagen wir mal, etwaige Verlustvorträge ausgleicht oder, sagen wir mal, Budgetpositionen hinzuschießt, geht es für uns natürlich darum, in der Wettbewerbsfähigkeit, sagen wir mal, wie ich es auch formuliert habe, von innen heraus und organisch zu wachsen. Und Dirk ist ja auch so ein Stück weit drauf eingegangen, hat gesagt, es gibt natürlich Parameter bei uns im Geschäft, auf die kannst du keinen Einfluss nehmen oder nur schwer Einfluss nehmen, zumindest auf unseren Stühlen, die passieren meistens auf dem grünen Rasen. Aber wir können natürlich versuchen, uns im Geschäftsmodell so aufzustellen, dass wir uns davon, so gut es geht, weiter unabhängig machen und, sagen wir mal, damit vielleicht auch die Potenziale, die wir dann im Kerngeschäft heben, entsprechend unterstützen können, indem wir, sagen wir mal, maximal viel Erlös generieren, der dann letzten Endes auch quasi in den Sport und in die Mannschaft fließen kann. Aus der Überlegung heraus, und dann geht es natürlich auch, wie positioniert man so einen Club zukunftsgewandt und zukunftsfähig? Und da muss ich sagen, da haben auch viele schlaue Köpfe vor meiner Zeit bei Eintracht Frankfurt schon die richtigen Entscheidungen getroffen. Allen voran unser Vorstandssprecher Axel Hellmann, der nämlich genau Entscheidungen wie in die Eigenvermarktung zu gehen oder eine eigene Digitaltochtergesellschaft auszugründen etc. pp. Relativ frühzeitig angesteuert hat. Und ich glaube, damit die richtigen Tasten auch gedrückt und die richtigen Felder auch gefunden hat, haben bei Eintracht Frankfurt in der Ausrichtung ein Stück weit dazu geführt, dass wir eigentlich bei uns mittlerweile von einem sehr diversifizierten Geschäftsmodell sprechen. Das heißt, wir haben natürlich unsere klassischen Themen rund um das Kernprodukt Fußball, aber auch da sind wir schon sehr diversifiziert, weil wir haben die Männerprofis, wir haben fusioniert mit dem ersten FFC Frankfurt Frauenfußball und haben da jetzt quasi eine Truppe, die zum dritten Mal hintereinander in der Champions League ist. Wir haben die U21 wieder eingeführt, wir haben eine Tradi-Elf, die über 10 Spiele jedes Jahr hier in der Region macht und 60.000 Menschen bewegt, Fußballschule und so weiter und so fort. Aber wir sind aus von diesem Kern auch immer weiter nach außen gewachsen in Handlungsfeldern, die wir für vielversprechend halten. Wir haben Themen aufgesetzt wie E-Sports in unserer Tech-Tochtergesellschaft. Und wir sind, glaube ich, der einzige Club, der mittlerweile auch 3 Spieletitel bedient über League of Legends, dann natürlich EA und jetzt mittlerweile auch Valorant. Wir haben in der Tech-Tochtergesellschaft auch andere Dinge angesteuert. Da kann ich jetzt ganz lang drüber sprechen. Bei uns gibt es spannende Projekte wie Arena of IoT, wo wir gesagt haben, wir haben hier im Stadionbetrieb eigentlich eine Betonhülle übernommen, die relativ dumm war und nichts konnte. Und wir haben gesagt, die müssen wir sowieso modernisieren. Und da geht es dann natürlich auch um Themen wie Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, IoT-Projekte und so weiter. Wir haben beispielsweise ein Projekt aufgelegt oder ein Geschäftsfeld aufgelegt, das nennen wir Arena of IoT, wo wir gemeinsam mit Unternehmen Modelle aufbauen, wie wir unser Stadion modernisieren. Da geht es um intelligente Bewässerung, Warteschlangenmanagement, Gebäudetechnik etc. pp. Und dann immer weiter nach außen Dinge, die sich darum anlagern, beispielsweise wie ESG etc. Und jetzt habe ich da schon relativ viel erzählt und könnte wahrscheinlich auch noch eine Stunde füllen, um so ein bisschen, sagen wir mal, die Idee von Eintracht Frankfurt dahinter zu erklären. Wenn wir jetzt wieder auf deine Ausgangsfragestellung zurückkommen, was bei mir da noch auf der Visitenkarte steht, gibt es 2 Themen. Das eine, wir haben mit dem Deutsche Bank Park eine oder ich glaube aktuell sogar die Europas größte Veranstaltungslocation. Was die Anzahl der Events angeht, sind wir beispielsweise sogar vor Wembley. Das heißt, wir haben hier Konzerte von Coldplay bis Beyoncé oder von Monster Truck bis NFL. Das sind jetzt nicht die Dinge, die in dieser Event-Tochtergesellschaft passieren, weil dafür haben wir im Stadionbetrieb eigene Geschäftsbereiche und eigene Experten, die quasi dieses Konzert- und Veranstaltungsbusiness tragen. Aber wir haben auch 200 Veranstaltungen, das wird der Dirk auch kennen, bei uns im Stadion, die wir im Jahr durchführen, vom Kongress bis zu Tagungen, bis auf Offsites und so weiter. Die versuchen wir in dieser Event-Tochtergesellschaft bestmöglich in Wert zu setzen. Das ist, sagen wir mal, der Nukleus dieser Tochtergesellschaft. Und dann machen wir da drin A, die Weitervermarktung all unserer anderen Venues, der Spielstätte der U21, des Riederwalds, wo beispielsweise unser e.V. sitzt und so weiter, bis hin zu unseren eigenen Veranstaltungen. Wir haben jetzt 125 Jahre Eintracht Frankfurt hier in der Alten Oper gefeiert. Wir haben Frankfurter Botschaften in Sevilla, in Berlin gehabt mit über 1000 Menschen. Also wir machen da quasi auch unsere komplette eigene Veranstaltungskomposition und Durchführung drin. Das ist das eine. Und das zweite Baby, was wir ganz jung aus der Taufe gehoben haben, ist Studio 59. Das ist eine Medienproduktionstochtergesellschaft. Da ist die ganz einfache Überlegung, wenn man sich in der Analyse anschaut, welche Relevanz Bewegtbild-Content aktuell hat und wie sich die Relevanz in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wenn man sich anschaut, sagen wir mal, wie viel Content Eintracht Frankfurt für sich auch produziert oder für seine Peripherie, kann man schon fast sagen, dass wir eine Art Content-Medienhaus sind. Und wir haben hier beim Umzug in unser schönes neues Profi-Camp eigene Produktionsräumlichkeiten, eigene Studioräumlichkeiten gebaut etc. Und dann war irgendwann die naheliegende Fragestellung, wenn wir viel Expertise haben, um das für unseren Kosmos zu tun, wenn wir eigene Infrastruktur haben, warum verlängern wir es nicht nach draußen und versuchen es weiter in Wert zu setzen? Also ganz viele Dinge, die wir getan haben, kommen aus einer strategischen Überlegung heraus, aus Cost-Center Profit-Center zu machen, um damit, wie gesagt, das eigene Geschäftsmodell breiter und tragfähiger aufzustellen.
Das bekommt man als Antwort, wenn man fragt, sag mal, was sind das da für andere Titel bei dir noch im LinkedIn-Profil? Das war ein großer Ritt und ich würde fast sagen, damit hätten wir so eine kleine Vorstellungsrunde mal abgeschlossen und sind eigentlich schon fast am Ende. Nein, ich fand das deshalb spannend, weil es zeigt natürlich auch die wahnsinnige Vielfalt. Aber der Dirk hatte gerade schon so enorm viele Themen aufgeworfen, die in seinem, er hat ja gesagt, das ist alles mehr als Vertrieb, da hat er ganz viele Überschriften noch geliefert und da dachte ich, okay, da bleibt für Arnfried jetzt nicht mehr viel und dann liefert er nochmal genauso viele Themen und Überschriften, denen sich Eintracht Frankfurt beschäftigt hat oder jetzt gerade aktuell beschäftigt und beide könnte ich jetzt, glaube ich, noch eine Stunde zu den einzelnen der Töchtern und Themenbereichen befragen. Ich muss mich ein bisschen fokussieren und dann will er mal was rausgreifen. Dirk, du hast jetzt ja bei der Entscheidung zur Eigenvermarktung nicht wirklich mitgewirkt, zumindest bei der Entscheidung für Eigenvermarktung, was 1. FC Nürnberg angeht. Was würdest du sagen, Warum macht der 1. FC Nürnberg das oder warum hat der 1. FC Nürnberg sich dafür entschieden? Was ist der Grund, warum ein Verein wie Nürnberg dann diesen Wechsel vollzieht?
Ist eine sehr richtige und sehr gute Frage. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem, was Arnfried gesagt hat.
Und das war auch schon der erste Teil unseres Interviews mit Dirk und Arnfried. Ihr merkt schon, da gibt es eine Menge Gesprächsstoff. Ich kam gar nicht so richtig zu Wort. Das ändert sich eigentlich in der zweiten Folge auch nicht. Ich darf die Fragen stellen und beide sprudeln eigentlich nur so aus sich heraus. Wenn euch das hier Spaß gemacht hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Teilen, Liken, Kommentieren, insbesondere auch über ein Teilen mit euren Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportbusiness. Und das schon Geschmack gemacht hat auf nächste Woche, dann freue ich mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Dann geht's in den zweiten Teil und wir tauchen dann einfach tiefer ein in die Herausforderungen und die Besonderheiten in Sachen Eigenvermarktung. Freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Habt eine wunderbare Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Stefan.